Herr Eckert, manche sprechen ja schon von einer Oka-Philharmonie, was hoffentlich kein versteckter Hinweis auf die Bauzeit und die Baukosten ist. Aber unsere Hörer dürfte zunächst einmal interessieren, wer Sie eigentlich sind. Können Sie Ihre Initiative mal kurz vorstellen, bitte?
Ja, wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet für das Haus der Musik vor ungefähr 4 Jahren, als die Kulturdezernentin Frau Professor Hesse uns angesprochen hat und gesagt hat, schreiben Sie doch mal auf, was Ihre Ideen sind. Weil ich als Bürgermitglied im Kulturausschuss der Stadt Braunschweig gesagt habe, wenn wir eine neue Musikschule bauen, dann sollte doch die Chance genutzt werden, daraus etwas mehr zu machen, nämlich einen Erlebnisraum Musik. Und so sind dann der Frank Tock und ich zusammengekommen, haben uns an den Schreibtisch gesetzt und dann haben wir Gedankenpapier an den Oberbürgermeister Ulrich Markwort damals übergeben und an die Fraktionen. Ich weiß noch, das war der erste Tag im Lockdown.
In den offiziellen Statements der Stadt ist jetzt also von einem Leuchtturm die Rede, von einem zentralen Standort mit Strahlkraft für die ganze Region. Aber mal ganz so zentral ist der Standort ja nicht, wenn man sich die Alternativen anguckt, wie das leerstehende Karstadtgebäude am Gewandhaus oder auch das ehemalige Markthallenareal am Großen Hof. Das war ursprünglich sogar wohl favorisiert worden. Warum ist der Standort in Viehwegsgarten gegenüber dem Hauptbahnhof denn aus Ihrer Sicht erste Wahl?
Da muss ich auch gestehen, in unserem Papier steht auch der Große Hof drin, also alte Markthallen da, wo man auch gerne mal parkt, wenn man in die Innenstadt will. Ich bin aber eines Besseren belehrt worden und als Ingenieur höre ich auch gern auf bessere Fachleute zu dem Thema. Und da muss ich sagen, dass der Stadtbaurat und seine Kolleginnen uns da wirklich überzeugt haben, dass das Thema Emissionen ein Riesenproblem wird. Und wenn man in der BZ gelesen hat, dass es Anwohnern gelingt, dass Basketballkörbe abgeschraubt werden müssen, weil das Dribbeln doch stört, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir am Großen Hof einen ungestörten Musikschulbetrieb aufrechterhalten können. Also ich zum Beispiel, ich spiele als Pianist in der Big Band der Städtischen Musikschule mit und wenn wir im Sommer üben, dann haben wir natürlich das Fenster auf. Mhm. Im Moment am Magnitor stören wir da nur die Kaninchen im Museumspark. Das kann ich mir am Großen Hof so nicht vorstellen.
Nun wird ja diese Sichtweise auch von Gutachten gestützt, die es da gibt. Warum hat denn der ebenfalls leerstehende Kaufhof respektive Hortenbau am Bohlweg bei diesen Betrachtungen gar keine Rolle gespielt?
Na, der Bohlweg stand nicht zur Diskussion, weil dieses Gebäude nicht der Stadt gehört und der aktuelle Eigentümer dort seine eigenen Vorstellungen hat. Betrachtet wurde auch das Karstadt-Gewandhaus. Aber dazu muss man natürlich wissen, das ist Bauen im Bestand. Und so ein Kaufhaus, Sie wissen selber, wenn Sie im Karstadt drin waren, da gibt es alle paar Meter eine Stütze, die zieht sich von unten bis oben durch. Und man müsste dieses Gebäude komplett entkernen, weil ja auch ein Konzertsaal über mehrere Stockwerke geht. Und man müsste gucken, wie kriegt man Tageslicht da rein und. Außerdem Zu- und Abfahrten sind auch völlig ungeklärt. In den Gutachten wurden sogenannte SWOT-Analysen gemacht, also Stärken, Schwächen und Chancen-Analysen gemacht zu den 4 Standorten, die betrachtet wurden. Und da schneidet eben das Bahnhofsquartier vor Viehwegsgarten absolut am besten ab.
Oh, es gibt viel Zustimmung für diese Pläne. Aber auch einige Vorbehalte. Kritiker monieren die Standortwahl unter anderem deswegen, weil dafür ein Teil der Parkanlagen in Viehwegsgarten geopfert werden soll. Aber ist das wirklich so?
Nein, das ist definitiv eben nicht so. Man müsste sich die Unterlagen nur mal genau anschauen. Der Park Viehwegsgarten soll um netto 17.000 Quadratmeter erweitert werden. Das heißt, dort ist ganz viel Platz für neue Bäume. Ganz konkret betroffen sind die 3 Einheitsbäume und die Stele, das Kunstwerk dort. Die Bäume sind noch relativ jung, die können versetzt werden. Also es ist überhaupt kein Problem. Der Park wird, im Gegenteil, er wird erweitert.
Aha, wenn das alles mal fertig ist, dann strömen abends mitunter hunderte Konzertbesucher gleichzeitig ins neue Haus der Musik. Die Öffi-Anbindung ist dank der Bahnhofsnähe zwar exzellent, aber vor allem abends werden ja doch dann hunderte Konzertbesucher eher mal mit dem eigenen Wagen kommen. Wo bitte sollen die ganzen Autos hin? Eine Parkgarage oder Ähnliches ist ja dort nicht geplant, ne?
Ganz bewusst nicht geplant, weil nicht notwendig. Das ganze Gebiet wird ja neu überplant. Es gibt einen neuen Bebauungsplan dafür. Es gibt Parkplätze am Bravo-Park direkt gegenüber. Man muss dann nur noch über die schmalere Straße gehen, dann ist man da. Und außerdem wird vor dem Hauptbahnhof auch noch ein Parkhaus geplant. Also es ist alles da, infrastrukturmäßig.
Warum, Herr Eckert, sind Sie wie die Stadtoberin für die geplante Zusammenlegung von Konzerthaus und Musikschule unter einem Dach? Das ist ja auch so eine Kardinalfrage, die die Menschen derzeit umtreibt.
Ja. Ich bin ja nun seit über 30 Jahren mit der Musikschule verbunden, weil unsere Kinder dort gelernt haben, weil ich selber dort nochmal Jazzpiano gelernt habe, kenne den Betrieb ein bisschen, weiß auch von zu Hause, meine Frau ist Lehrerin, wie Pädagogik so ansatzweise funktioniert und weiß, welche Chancen darin stecken, wenn Musikschülerinnen, Musikschüler und Profis an einem Standort zusammenarbeiten. Man kann sich nichts Besseres selber antun, als von den Profis zu lernen und sich das abzuschauen.
Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da tatsächlich auch der Gedanke wiederum der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr eine große Rolle spielt, weil ja viele Musikschüler von auswärts kommen und ich meine, da haben wir wieder die Bahnhofsnähe, die gute ÖPNV-Anbindung. Ne?
Ja, absolut. Herr Keding hat da auch nochmal, also der Leiter der städtischen Musikschule hat dort nochmal einen weiteren Aspekt mit aufgebracht. Die Bahnhofsnähe ist natürlich unheimlich attraktiv, auch für Musikschullehrer, die zum Teil aus Leipzig, aus Berlin zu uns kommen oder auch aus Hannover. Wir werden auch dort einen Fachkräftemangel haben. Musikpädagogen sind gesucht und deswegen müssen wir denen schon was bieten, wo sie im kurzen Wege anreisen können, um zu unterrichten für ein paar Stunden, um dann auch wieder gut wegkommen. Mhm. Außerdem ist so ein Gebäude natürlich auch höchst attraktiv für die Musiker, die dort dann spielen werden. Und ich meine, Musiker sind auch nicht nur Musiker, sondern auch Familienmenschen, die haben selber auch Kinder. Die wissen, was es bedeutet, mit Kindern umzugehen. Und das ist auch ihr zukünftiges Publikum.
Nun hat die BIPS-Fraktion im Rat allerdings daran erinnert, dass aktuell rund 800 Kinder auf der Warteliste der städtischen Musikschule stehen. Das ist eine ganze Menge. Und in diesem Zusammenhang stellt sie die Frage, ob der Neubau den enormen Bedarf überhaupt decken kann. Die Frage gebe ich gern mal an Sie weiter.
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Tatsächlich, die 800 Kinder stehen auf der Warteliste. Das zeigt, dass die Musikschule in ihrem Angebot eigentlich nicht groß genug ist. Aber sie kann auch nicht wesentlich größer sein, weil natürlich jede Lehrkraft, die zusätzlich eingestellt wird, auch einen weiteren Zuschussbedarf der Stadt bedeutet. Insofern ist ja Teil des Haus der Musik, so wie unser Konzept auf unserer Internetseite auch dargestellt ist, dass frei vermietbare Probe- und Unterrichtsräume dort mit angesiedelt werden, sodass wir dort einen Gebäudekomplex haben, der ein bisschen atmen kann. Also die Musikschule kann Räume abgeben, kann dazu nehmen, je nachdem, wie sie es braucht. Macht sie einen Workshop, nimmt sie noch weitere Räume dazu. Fällt mal ein Lehrer aus, weil er langfristig krank ist, kann man Räume abgeben. Und diese Räume können dann, so ist unsere Idee, dann frei vermietet werden.
Okay. Sie haben gerade ein sehr interessantes Stichwort genannt, Zuschussbedarf. Die Grünen nämlich machen ihre Zustimmung davon abhängig, dass die Betriebs- und Folgekosten transparent dargestellt werden. Die offiziellen Schätzungen gehen momentan davon aus, dass die Stadt pro Jahr etwa 1,6 Millionen Euro zuschießen muss. Die Grünen halten diesen Ansatz für zu niedrig. Sie sprechen von 2 bis 3 Millionen Euro pro Jahr, die möglicherweise dann zulasten anderer wichtiger Vorhaben gehen, etwa im Sozial- oder auch Kulturbereich. Wie ist da Ihr aktueller Kenntnisstand?
Alle Zahlen, die wir haben, sind geschossen, sprich geraten. Okay. Ja, es gibt ein Gutachten, was vorliegt, von wirklich professionellen Leuten. Also alle Hochachtung an die Leute, die diese beiden Gutachten erstellt haben. Da sind Zahlen genannt. Die liegen ungefähr bei 1,2 Millionen Zuschussbedarf im Jahr. Wobei man davon ausgehen kann, über das Stichwort Umwegrentabilität, auch so ein Begriff, den ich neu gelernt habe, dass ungefähr mit einem Faktor 4 das Geld in Braunschweig gelassen wird. Das heißt, alle Besucher und alle, die aktiv sind dort, werden über 4 Millionen Euro Umsatz in Braunschweig generieren, sodass auch direkte Übersteuern, direkte Rückflüsse an die Stadt wiederkommen. Okay. Aber wir müssen sehen, was steht im Moment zur Entscheidung an? Es steht zur Entscheidung an, 500.000 Euro auszugeben, um den nächsten Planungsschritt zu machen. Es geht nicht darum, zu sagen, wir bauen das jetzt, koste es, was es wolle. Nein, es geht darum, lasst uns die gesamte Planung tiefer legen, in die nächste Detaillierungsstufe gehen und vor allen Dingen auch, und da bin ich bei den Grünen, bin ich auch bei der BIPs, lasst uns inhaltliche Konzeptionen machen. Und wenn wir wissen, was wir wollen, dann können wir einen Zeitplan aufstellen, dann können wir einen Finanzierungsplan aufstellen, dann können wir Zuschüsse einwerben und Förderungen einwerben. Und Herr Jasper von der BZ hat ja auch geschrieben, junge Unternehmer, seid nicht nur dafür, sondern tut dann auch was finanziell mit euren Unternehmen, was für dieses Haus der Musik, wenn es dann soweit ist. Aber erstmal brauchen wir genaue Zahlen, völlig richtig. Die kriegen wir aber erst mit dem nächsten Untersuchungsschritt.
Da dürfte es auch noch einiges Gerangel in der Kommunalpolitik geben, wenn sich dann das Ganze vielleicht am besten im Wege einer sogenannten ÖPP realisieren ließe, also öffentlich-private Partnerschaft. Da gibt's ja nun doch reichlich Gegenwind dafür, wie ja schon andere Beispiele gezeigt haben.
Das soll eben genau dieser nächste Untersuchungsschritt ja rausbringen. Vielleicht wird's ja auch eine Stiftung.
Okay, um meine Eingangssortise nochmal kurz wiederzubeleben, Stichwort Okerphilharmonie, in welchem Zeitrahmen rechnen Sie denn, bis das ganze Ding dann, wenn die Zustimmung erfolgt, in Viehwegsgarten tatsächlich fertig ist?
Zur 1000-Jahr-Feier, 2031.
Tatsächlich,
aber nur 8 Jahre. Das sind nicht meine Ideen, sondern das ist das, was mit aller Vorsicht die Verwaltung jetzt so mal in den Raum wirft und das ist glaubhaft vom ersten Ansatz her, aber auch das wäre jetzt tiefer zu legen im nächsten Planungsansatz.
Herr Eckert, Schlussfrage an Sie. Auf der Webseite Ihrer Initiative sind viele weitere Infos zum Thema zu finden und es gibt auch ein Forum/Blog. Ich gehe mal davon aus, dass sich dort auch kritische Stimmen zu Wort melden dürfen, oder?
Absolut. Wir wollen in die Diskussion kommen mit der Bevölkerung. Deswegen betreiben wir diese Webseite seit 3 Jahren. Alle Infos sind dort zu finden. Bitte auch kritische Stimmen, die wir dann gerne auch beantworten. Wir stehen für Fragen und Antworten herzlich gern zur Verfügung.